Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Und ganz schlimm eben diese Sühnegeschichte. Ne? Jesus musste sterben, um die Menschheit wieder Gott wohlgefällig zu machen. Und mich befremdet es heute sehr, wenn ich einen Gottesdienst feiere, wenn mir der Kelch gereicht wird und es heißt dann das Blut Christi. Nein, ich möchte kein Blut trinken, bitte. Ich möchte mir das auch nicht vorstellen.
Im Laufe der Zeit sind die Zweifel doch so stark geworden und die Anfragen, dass ich mir gedacht habe, Mensch, eigentlich verleugne ich mich ja selber. Ich habe mich dann getraut, mich auch wirklich kritischen Themen zu öffnen. Bin ins Internet gegangen, habe dann zu meiner Verwunderung gefunden, dass da einige Seiten vorhanden waren, wo ehemalige Christen sich zu Wort meldeten.
Es gibt nichts zu beschönigen. Bis ins aktive Zentrum der Kirchen hinein ist die Sprache des überlieferten Glaubens verkalkt, abgestanden, verschlissen. Mit dem Wort Gott über Jahrhunderte im Übermaß für eigene Interessen missbraucht, verbindet sich keine prophetische Kraft mehr. Die Sätze des apostolischen Glaubensbekenntnisses provozieren Ratlosigkeit. Der Grundbestand der Glaubenslehre hat sein Verfallsdatum hinter sich.
Es bröckelt in der Anhängerschaft christlicher Kirchen. Die Zahl der Kirchenaustritte ist hoch. Viele von denjenigen, die Mitglied bleiben, verabschieden sich von tradierten christlichen Vorstellungen. Ein wachsender Anteil der Christinnen und Christen glaubt laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach nicht einmal, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Mit der Auferstehung wissen immer weniger Kirchenmitglieder etwas anzufangen. Die Älteren waren bislang am treuesten. Doch auch von ihnen gehen viele zu Himmel und Hölle, Dreifaltigkeit und ewigem Leben auf Distanz. Nach Jahrzehnten der Auseinandersetzung mit kirchlichen Dogmen bleibt immer weniger vom Glauben übrig.
Ade Christentum. Glaubensverlust im Alter. Ein Feature von Mechthild Klein.
Zweifel an der offiziellen Botschaft der Kirche wird nicht gerne laut geäußert. Was einst Gewissheit oder Stütze sein sollte, wird abgelegt wie überflüssiger Ballast. Es scheint, je älter, desto kritischer werden Gläubige. Manche wenden sich ganz ab. So wie Thomas Klepsch, der Polizist, gehörte viele Jahre einer Pfingstgemeinde in der Nähe von Ulm an.
Ich habe mich als wiedergeborener Christ gesehen. Das heißt also, dass ich durch den Heiligen Geist wiedergeboren wurde. Also nur wiedergeborene Christen haben das Anrecht und haben die Möglichkeit, durch den Heiligen Geist, der einen erfüllt, der das Herz, die Seele, den Geist erfüllt, dann einen Zugang zu Gott zu bekommen. Das ist ein sehr fundamentaler Glauben.
Klepsch ist heute bewusst, dass sein Christenleben eine sehr exklusive Ausrichtung hatte mit einem wortwörtlichen Verständnis der Bibel.
Ich denke auch an ausschließliche Glauben, also der jetzt Christen, die aus den Landeskirchen kommen, die eher ein liberales Christsein pflegen und sagen, Jesus war für mich eher eine historische Person. Da denkt dann der wiedergeborene Christ, dass dieser Christ jetzt nicht errettet ist, dass der quasi auch noch Errettung benötigt.
Klepsch hat sich früh fürs Christentum interessiert. Irgendwann war er bei einer Missionsveranstaltung dabei, einer sogenannten Evangelisation von Pfingstlern. Ein markiger Rocker erzählte dort, wie sich sein Leben veränderte durch den Glauben an Jesus. Klepsch war begeistert und dockte in der Freikirche an, wurde sogar nebenberuflicher Pastor. Sein altes Leben mit Rockmusik war vorbei.
Man muss Buße tun, also sein sündhaftes altes Leben bereuen, dem auch ganz klar absagen. Da sollten auch aktive Taten folgen. Und auf der anderen Seite die Hinwendung zu einem aktiven Glauben, also ihm nachzufolgen und ihn zu hören, also den Herrn Jesus in allen Dingen die erste Liga spielen zu lassen.
Viele Jahre des Engagements in der Gemeinde folgten. Mit Jugendarbeit, musikalischer Begleitung der Gottesdienste oder in Bibelhauskreisen. Dazu Lobpreis- und Anbetungsabende. 10% des Einkommens musste er an die Gemeinde spenden. Zweifel kamen ihm spät und er wischte sie dann beiseite. 25 Jahre später kappte er seinen Glauben und trennte sich von der Pfingstgemeinde.
2015 bin ich ausgestiegen. Also ich sehe mich jetzt als Atheist, vielleicht auch ein Stück weit als Agnostiker, weil ich kann ja nicht hundertprozentig ausschließen, dass es nicht irgendeinen Gott gibt oder ein höheres Wesen, das den Weltraum, das Universum geschaffen hat. Aber ich habe den Glauben auf jeden Fall aber an einen Gott abgelegt. Also ich suche ihn auch nicht.
Ich würde mich heute als sehr kritische Christin bezeichnen und als jemand vor allen Dingen, der die Eckdaten des Christentums, wie sie sich im Glaubensbekenntnis widerspiegeln, nicht mehr nachvollzieht. Also ich glaube kein Credo mehr.
Marion Voss, pensionierte Lehrerin aus Bremen. Sie war lange aktiv in der römisch-katholischen Kirche, war Lektorin, sogar Katechetin. Im Laufe der Jahrzehnte hat sie sich an den Dogmen ihrer Kirche abgearbeitet. Kirchenmitglied ist sie immer noch. Aber Glaubensformeln wie das Credo gehen ihr nicht mehr über die Lippen. Das Credo ist das Glaubensbekenntnis der Kirche, das allsonntäglich in der Messe gesprochen wird. Es beginnt mit den Worten:
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist.
Ja, insbesondere natürlich die Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria und so weiter und so weiter. Das andere sind ja nur Eckdaten. Merkwürdigerweise wird ja in dem Glaubensbekenntnis überhaupt nichts über das Leben Jesu und seine Lehre gesagt, sondern nur, ja, geboren, gelitten, gestorben, auferstanden, sitze zur Rechten des Vaters. Das ist eigentlich sehr mager, denn es sollte einem doch eher darum gehen, was Jesus gelehrt hat. Was neuere Theologen, ich denke da insbesondere an die Studentenbewegung in Amsterdam, an die Studentenkerk mit Hub Osterhus, die achten auf diese Dinge und stellen die in den Vordergrund und kümmern sich um alle diese anderen dogmatischen Aussagen gar nicht.
Die Dogmen der katholischen Kirche lehnt die Bremerin inzwischen ab. Viele dieser Lehrsätze gründen vor allem auf der Sicht des Apostels Paulus, der Jesus zu dessen Lebzeiten nie begegnet war. Paulus hat aber an dieser Kirche den größten Anteil und hat sie maßgeblich geprägt. Das paulinische Erbe hat schon viele verdrießlich gestimmt. Manche sehen darin eine Verfremdung der Lehre Jesu.
Also ohne Paulus hätten wir keine Kirche, wie wir sie heute haben. Jesus war weit davon entfernt, eine Kirche gründen zu wollen, nach meinem Verständnis und nach allem, was ich gelesen habe. Und das ist viel aus den unterschiedlichen Blickwinkeln. Genauso wenig, wie Jesus sich ja selber als Messias bezeichnet habe oder als Gottes Sohn. Wenn ja, dann nur so, dass alle anderen Menschen ebenfalls Söhne und Töchter Gottes seien.
Diese Kritik kennt auch Hubertus Halbfass. Der katholische Theologe wurde vor allem durch seine Publikationen bekannt. Im Buch »Glaubensverlust – Warum das Christentum sich neu erfinden muss« schreibt er über den Apostel Paulus, dass ihm die postmortale Existenz Jesu wichtiger gewesen sei als das vom historischen Jesus gelegte Fundament. Stattdessen verkündete Paulus nur seine eigene Privatoffenbarung, die er vom auferstandenen Jesus Christus empfangen haben will.
So überging Paulus alles, was Jesus zu seinen Lebzeiten bewegte und lehrte, die Summe seiner Reich-Gottes-Botschaft in Wort und Gleichnis, in Zuwendung und offener Tischgemeinschaft. Gäbe es nur sein Evangelium, wäre für uns Jesus nicht einmal eine Kontur. Wir würden keine Gleichnisse kennen, keine Bergpredigt, kein Vaterunser, kein Wissen über Jesu Leben und Verhalten.
Hubertus Halbfass vermisst die Kernbotschaft Jesu in der kirchlichen Lehre. Nämlich, was Jesus interessierte, seine Lebensordnung, die er als Herrschaft Gottes oder Reich Gottes verstand. Keine jenseitige Welt, sondern eine Lebensweise in der Welt.
Dies machte er konkret durch eine provokante, offene Tischgemeinschaft, die Symbol und Realisation seiner Lehre war. In Gleichnissen und mit eigenem Verhalten deutet er, Jesus, seine Mahlgemeinschaften, die in bunter Reihe Männer und Frauen, Arme und Reiche, Sklaven und Freie, Pharisäer zwischen Zöllnern und Dirnen versammelten. Und da dies Verhalten damals wie heute schockierte, wurde er als Fresser und Säufer, Freund von Sündern und Zöllnern beschimpft. Doch dies war sein Programm. Ein Muster nicht diskriminierender Gesellschaft.
Die absolute Mitmenschlichkeit, die Zugewandtheit zum Menschen, auch zu dem armen und bedürftigen Menschen. Und das verkündet ja Jesus nicht nur von sich selber, weil er sich eben um diese Abgehängten und Ausgestoßenen auch nicht ausschließlich kümmert.
Glaubensschwund beginnt oft schleichend. Die Sühneopfertheologie, nach der Gott seinen eigenen Sohn geopfert hat, um die Sünden der Menschen zu vergeben, das steht im Mittelpunkt der kirchlichen Lehre.
Absolut haarsträubend. Also früher habe ich das so überhaupt nicht gesehen. Und das wundert mich heute, dass ich das einfach Jahr um Jahr in der Karfreitagsliturgie und wo auch immer alles mitgebetet habe, diese sogenannte Kreuzverehrung. Ich würde heute laufen, um das nicht zu tun. Nein. Nein, also so einen Gott will ich nicht, der tödlich beleidigt ist, weil irgendein Mensch mal, genannt Adam, ihm missfallen hat und dann jahrtausende lang die Menschen mit Strafen belegt.
Die Abwehrstrategien sind bei Zweifelnden oft dieselben. Verdrängen und kompensieren, besonders viel in die Kirche gehen, was Frommes lesen. Geholfen hat es am Ende nicht. Den Ex-Pfingstler Thomas Klepsch störten andere Widersprüchlichkeiten in der Bibel.
Die Gewaltexzesse in der Bibel sind mir persönlich immer schon bitter aufgestoßen. Zum Beispiel wird bei der Einnahme Kanaans durch Josua angeordnet, dass der Bann an diesem fremden Volk zu vollstrecken sei. Und dieser Bann, der beinhaltete damals die Tötung von Männern, Frauen, Kindern und auch von den Tieren. Und das war für mich ein ganz großer Widerspruch zu diesem lieben Herrn Jesus, den ich ja auch kennengelernt habe.
Und anders als die Katholikin Marion Voss fürchtete der Pfingstler Thomas Klepsch biblische Strafen, wenn er seinen Glauben ablegt.
Wer seinen Glauben aufgibt, der hat sein Wiedergeburtsrecht verloren. Das ist ein Kind der Hölle, dem droht also ganz, ganz Schlimmes. Und deshalb habe ich das ja immer auf die Seite geschoben.
Interpretationen, die Bibel als von Menschen geschriebene Auslegung zu sehen, dafür war kein Raum in seiner Freikirche. Klepsch sagt, fundamentale Christen glaubten an eine wörtliche Inspiration der Bibelautoren durch den Heiligen Geist, während sie die liberalen Christen als lau betrachteten, weil die immer alles umdeuten müssten.
Vor Jahren war ich mal zu einer Bildungsveranstaltung im Niels-Stensen-Haus. Da sagte der Referent, es ging auch um Ostern und Auferstehung, und da sagte der, das habe ich zum ersten Mal gehört in meiner ganzen katholischen Laufbahn, man muss sich doch nicht vorstellen, dass Jesus nach seiner Auferstehung wie ein Zombie durch die Straßen Jerusalems gelaufen ist. Genauso wörtlich hat er das gesagt. Und da dachte ich, na guck, das geht doch auch.
Auch die Geschichte der Maria von Magdala, die den auferstandenen Jesus nicht erkennt und mit dem Gärtner verwechselt, erscheint ihr suspekt. Erst als Jesus sie mit Namen anspricht, erkennt sie ihn.
Und sie sagt, Rabuni, das soll doch dem Leser so erscheinen, als sei Jesus wieder sichtbar. Genauso bei dem, er geht euch voraus nach Galiläa und am See von Galiläa, da steht er und brät Fische. Bitte was? Das ist doch eine Irreführung. Vielleicht haben Leute das jahrhundertelang so für wahr gehalten und für wörtlich. Und heute machen sich dann viele Geistliche, wenn man nachhakt und wenn man nachbohrt und sagt, aber so kann es nicht gewesen sein. Ja, das muss man anders verstehen. Das ist symbolisch gemeint.
Immer wenn es widersprüchlich wird, solle man es nicht wortwörtlich verstehen. Das hilft nicht jedem weiter. Die Lehrerin war noch damit aufgewachsen, die Eucharistie, das katholische Abendmahl, als Wandlung von Brot und Wein zu Fleisch und Blut Christi zu sehen. Die heilige Messe als unblutiges Kreuzesopfer zu sehen. Für sie hätte das Blut Jesu bitte nicht vergossen werden sollen.
Wobei für mich heute die evangelische Sicht sehr viel näher liegt. Es ist ein Gedächtnismahl. Und diese ganze Transsubstantiation und was alles damit gemeint ist und zusammenhängt, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Er ist aufgrund der chaotischen Umstände im damaligen Israel in Jerusalem gestorben. Er ist angeklagt worden mit unterschiedlichen Ansätzen als Gottesleugner, als Aufrührer, als ich weiß nicht was. Aber da war nicht die Rede davon, dass er für die Menschen stürbe. Hat er selber ja auch nicht behauptet.
Marion Voss sieht die vielen Ungereimtheiten in den Evangelien inzwischen nur als Glaubenszeugnisse der Verfasser der Evangelien an. Stattdessen wird in der paulinischen Theologie allein der Glaube an den Auferstandenen zum Gradmesser für das Heil und die Teilhabe am Reich Gottes. Auch der Theologe Hubertus Halbfass kritisiert Paulus' Grundton. Der fordert nämlich Gehorsam zum Glauben.
War Jesu Evangelium noch uneingeschränkte Freudenbotschaft? So kommt nun ein drohender Unterton auf, der später immer stärker anschwillt. Wer aber Glaubensgehorsam fordert, setzt zugleich auf Kontrolle und befördert damit eine Entwicklung, die jede Abweichung mit sich steigernden Strafen verfolgt.
Die christliche Geschichte der blutrünstigen Verfolgung von vermeintlichen Heretikern ist bekannt. Es ist jedoch diese Verfluchung und Bestrafung von Abweichlern, die in der paulinischen Auslegung verstärkt wird. Nur noch der Glaube an Jesus als Messias rettet, und folglich ist ein Abweichler oder Zweifler verloren. Dass der gute Jesus vor einer bösen Institution in Sicherheit gebracht werden muss, ist ein beliebtes Narrativ. Thomas Klepsch glaubt auch das nicht mehr.
Man hat Angst vor der Hölle, weil diese beschriebene Hölle, und Jesus hebt da auch mal ganz deutlich drauf ab, dass das eine nie endende Qual ist. Und ich habe mir auch schon gedacht, dass das also völlig unverhältnismäßig ist. Also für mein kleines Erdenleben, das ein paar Jahrzehnte währt, soll ich wieder für ein paar Milliarden Jahre in die Hölle. Also das erschien mir auch sehr suspekt.
25 Jahre nagten Widersprüche in der Bibel und Zweifel an ihm. Und dann ging der Abschied vom Glauben ganz schnell.
Und zwar am Schluss. Also ich glaube, dass es ein Prozess war, der nur wenige Monate vor sich ging. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mal im Internet so gesurft habe und mir stach förmlich eine Seite eines ehemaligen Christen, also der dann abgefallen ist vom Glauben, so nennt sich ja auch mein Buch Vom Glauben abgefallen, und das hat mich fasziniert.
Den Austritt hat er mit seiner Frau ganz alleine ausgemacht. Nach einem klärenden Gespräch mit seinem Ortspfarrer hat er alle seine Ämter sofort niedergelegt.
Mir geht's seither sehr, sehr gut. Man ist aus diesem Getriebe dieses Vereins, dieser Gemeinde, die ja immer wieder auffordert, mitzuarbeiten, mitzudienen, auch oft über die Grenzen hinweg, ist man befreit, ist man draußen.
Ein völlig anderer Mensch wird man nicht, sagt Klepsch nach seinem Austritt und Wandel zum Atheisten. Aber das ständige Schuldbewusstsein sei bald verschwunden.
Ich bin wirklich erlöster Mensch, seit ich nicht mehr wiedergeboren bin, seit ich nicht mehr glaube. Ja, mir geht es viel, viel besser, weil dieses Schuldbewusstsein nicht mehr da ist.
Ohne Glaubenssätze lebt es sich befreiter. Doch es war auch bei Marion Voss ein langer Prozess dorthin.
Ich bin nicht in ein tiefes Loch gefallen, wie ich das immer befürchtet habe. Wenn ich mich mal von meinem Glauben entferne, das war überhaupt nicht der Fall. Es war in Ordnung so. Und davon bin ich seither überzeugt und dazu stehe ich auch.
Für die Katholikin und für den Ex-Pfingstler ist Jesus ein Weisheitslehrer, ein Prophet, der unter tragischen Umständen gefoltert und getötet wurde. Wie viele Propheten Israels.
Sie hörten Ade Christentum, Glaubensverlust im Alter, eine Sendung von Mechthild Klein. Es sprachen Susanne Reuter und Hendrik Stickhahn. Technik Christoph Maria Münch. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christiane Florin. Produktion Deutschlandfunk 2022.